Ja, wir haben schon den ersten Teil zum Magdalenenpark gehört und wollen jetzt im zweiten Teil näher auf das Konzept eingehen. Die Ruhephasen und Ruheoasen hattest du angesprochen. Wie werden die gestaltet im Park und wo liegen die?
Nun, also nur mal ganz kurz noch zum Grundsätzlichen. Nicht nur wir Menschen brauchen Wohnraum, Lebensraum und Erholungsräume. Auch die Natur braucht Rückzugsräume. Sonst funktioniert dieses Miteinander Mensch und Natur nicht. Und da scheitert es im Augenblick im Großen und Ganzen in München. Wir haben zu wenig Rückzugsräume für unsere tierischen und pflanzlichen Begleiter auf der wilden Seite. Und in diese Lücke stoßen wir mit unserem Parkangebot. Das bedeutet, auch wir selbst als Bund Naturschutz, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, als Aktive, nehmen uns zurück und haben jetzt eine Insel, die wir auch in diesem Park haben. Wir haben einen kleinen Teich und in der Mitte liegt eine Insel. Diese Insel ist unser Rückzugsort, den selbst wir nur in wirklich außerordentlichen Fällen, wenn dann Pflegeeingriff notwendig ist, betreten und wo wir uns ansonsten zurückhalten und nicht sind. Und das ist also ein Bereich, der sofort, das ist das, was wir also auch erleben, von der Natur entdeckt wird, wo die vor allem Vogelarten sehen, da ist eben nicht permanent jemand unterwegs, auf den ich Acht geben muss. Das sind nicht dauernd Hunde, die von Vögeln als potenzielle Feinde identifiziert werden, die möglicherweise eine Bedrohung sind aus Vogelsicht. Und das bedeutet, wir haben dort zum Beispiel den Gesang der klassischen Wald- und Parkvögel im Frühjahr viel intensiver als angrenzend im Pasinger Stadtpark, wo die Störquote viel, viel, viel höher ist. Wir haben bei uns, und da sind wir sehr stolz drauf, jetzt schon zum zweiten Mal dieses Jahr eine erfolgreiche Waldkauzbrut auf unserem Gelände, auf dieser Insel gehabt mit vier Jungvögeln, vier Ästlingen, die dann da oben in den Baumkronen herumturnten und die dann zum Teil wirklich bis auf 2 Meter über dem Boden dann in den Ästen sitzen, weil sie eben dort nicht gestört werden. Und das ist schon natürlich fantastisch, wenn du von außen dann da reinschaust mit einem Fernglas oder manchmal sind die so nah, dass du gar kein Fernglas, gar kein Spektiv brauchst, weil sie einfach wissen, dort ist Ruhe. Der Waldkauz ist jetzt nicht extrem störungsempfindlich, aber wenn er die Wahl hat und einen Ort hat, wo es sowohl eine Wohnhöhle für ihn gibt, also eine Bruthöhle und einen und Futter und eben einen Aufenthaltsraum, der ruhig ist, dann nimmt er den und geht nicht auf die Hauptstraße gewissermaßen hier auf dem Stachus, um in unserer menschlichen Sicht zu reden, sondern dann geht er halt lieber nach Grünwald. So, deswegen also Ruheorte. Und gleichzeitig ist das Thema Biodiversität für uns ein ganz wesentlicher Grundpfeiler der gesamten Geländegestaltung. Das bedeutet, wir greifen das, was an Struktur da ist. Also wir haben eine Streuobstwiese, wir haben unsere Gärtnerei, wir haben, wir haben Wasser, wir haben waldartige Gehölzbestände. Dort bieten wir praktisch zusätzliche Strukturen an, wie beispielsweise abgestorbene Äste, totes Holz, wo wir jetzt diese Totholzhäufen im Wald anbieten, die bisher nicht vorhanden waren. Wo wir auf der Streuobstwiese das Mähkonzept ändern, also nicht mehr alles auf einmal mähen, sondern in verschiedenen Abschnitten, sodass dort lebende Insekten von einem gemähten Abschnitt in den ungemähten hinüberwechseln können. Dazu ändern wir die Mähtechnik. Wir mähen also nicht mehr mit dem Aufsitzmäher, so wie früher gemäht wurde, wo durch die Mähtechnik dieses rotierende Messer mit Grasauffangkorb auch die Insekten von der Fläche weggesaugt werden. Wir mähen mit einem sogenannten Balkenmäher. Das ist, man kann sich das vorstellen wie eine Heckenschere, die man knapp über den Boden jetzt führt. Da gibt es ein entsprechendes Gerät dafür, das heißt eben Balkenmäher. Und da werden Insekten eben nicht weggesaugt, sondern gewissermaßen von den Halmen, an denen sie sitzen, heruntergeschüttelt und landen auf dem Boden. Und da nebendran eine ungemähte Fläche ist, können sie dann dort in Ruhe hinüberwandern. Wir lassen auch bestimmte Bereiche ungemäht über den Winter stehen, damit zum Beispiel Schmetterlingseier, die an diesen Halmen haften, sich im nächsten Frühjahr überhaupt entwickeln können. Würden wir alles mähen, würden Arten, die so überwintern, hätten bei uns dann keine Chance. Und so haben wir ganz viele Maßnahmen, mit denen wir also Biodiversität auf diesem Gelände weiter voranbringen wollen.
Dieses Beispiel mit dem Totholz, könntest du für unsere Zuhörerin das nochmal erklären, inwiefern das auch vielleicht in privaten Gärten zum Einsatz kommen kann und wofür es gut ist?
Also das Grundproblem ist, dass viele Menschen denken, ich muss meinen Garten oder meine Fläche, die ich habe, möglichst aufräumen, weil so gehört es sich ja. Und so kennen wir das halt aus unseren Wohnräumen. Die Natur funktioniert aber anders. Das, was wir als ordentlich empfinden, ist für die Natur dann Wüste und eben ohne Lebensraum. Das Wohnzimmer für unsere tierischen Begleiter, also den tierischen Teil unserer WG, in der wir hier leben, besteht daraus, dass sie zum Beispiel Unterschlupf in so einem Asthaufen, das ist nämlich nichts anderes, der irgendwo an der Gartengrenze in der Ecke, die man nicht so im Blick hat von mir aus, oder wo es niemanden stört, aufrichtet. Wo man einfach Hölzer, die beim Schneiden der Sträucher anfallen, aufschlichtet, vielleicht unten drunter einen Hohlraum mit einbaut. Und da kann sich dann beispielsweise der Igel ein Versteck machen, da kann auch eine Blindschleiche reingehen, da kann eine Erdkröte, ein Grasfrosch, die, wenn der Garten ansonsten auch einigermaßen passt, dann die können dort auch vorkommen, also in unseren Gärten vorkommen und finden dort einen Unterschlupf, nicht nur zum Beispiel in heißen Tagesphasen, sondern auch im Winter, zum Beispiel für den Igel, für den Winterschlaf. Da findet der Zaunkönig, wenn der Haufen groß genug ist, eine Möglichkeit, sein kugelförmiges Nest reinzubauen. Da sucht das Rotkehlchen nach Insekten, nach Käfern, nach Kerbtieren als Nahrungsquelle. Das ist also ein multifunktionales Element, was jeder ohne großen Aufwand, ohne große Kosten, es kommt ja noch dazu, anbieten kann und womit man ganz viel erreichen kann. Und das ist so ein bisschen auch unser Thema. Wir wollen zeigen, Naturschutz kann jeder. Es braucht nicht extremes Expertenwissen dazu. Es braucht manchmal nur so einen kleinen Stups und manchmal ein bisschen Mut dem Nachbarn, der dann sagt, wie schaut es denn bei dir aus? Dann die Gegenfrage zu stellen, was tust denn du eigentlich? Schau mal, ich zeig dir, warum das, was ich mache, schon seinen Sinn hat.
Ja, und dann habt ihr ja vor allem auf dem Gelände vom Magdalenenpark noch zusätzlich die Gärtnerei. Also für die Gruppe, die dann wirklich Ordnung schaffen will und zu einer gewissen Jahreszeit gewisse Aktivitäten durchziehen will, diese Person kann ja dann sich im Ehrenamt in der Gärtnerei engagieren.
Nun, mit Ordnung hat es insofern natürlich schon zu tun, weil wir sehr genau aufpassen müssen, was wir wo wie vermehren, weil wir machen da nicht einfach irgendwas, sondern das Ganze heißt autochthone Wildstauden, autochthone Blütenpflanzen, sprich einheimische Blütenpflanzen, die wir hier von Standorten, wo sie natürlicherweise wachsen, bei uns nachvermehren und wieder für Biotopprojekte oder Biodiversitätsprojekte einsetzen. Wir wandeln beispielsweise viel gemähte Rasenflächen, unter anderem in öffentlichen Grünanlagen, wandeln wir in Biodiversitätsflächen, in Blühflächen um. Und irgendwo müssen die Pflanzen ja herkommen. Und die kommen von uns, vom Magdalenenpark, aus unserer Gärtnerei. Und damit wir also immer wissen, welche Pflanzen von welchen Standorten wir also vermehren und wohin die dann auch sollen, damit es auch passt, Pflanze und Standort, müssen wir da sehr ordentlich sein. Und zum Glück haben wir eine sehr starke, sehr aktiven Gruppe, die das alles stemmt, weil man kann sich vorstellen, es ist wahnsinnig viel Arbeit und über Unterstützung freuen wir uns dann natürlich.
Ja, das ist hiermit auch die Einladung für alle, die uns hören und die Lust haben, im Pasinger Magdalenenpark mitzuwirken. Ja, wer sind denn die Abnehmer dieser Sorten, dieser Pflanzen? Jetzt die Stadt München haben wir gehört. Gibt es da dann eine Kooperation oder wie funktioniert das mit den Lieferketten?
Also die Lieferkette ist im Augenblick extrem kurz, weil das geht, sage ich jetzt mal, von Bund Naturschutz rechte Hand in Bund Naturschutz linke Hand. Okay. Die Stadt München ist als Flächengeber involviert, die Maßnahmen machen aber wir. Das Ziel ist allerdings, dass wir wenn in dem Moment, wo wir hier auch mal so richtig ins Laufen kommen und mehr produzieren können, auch Pflanzen und Sämlinge an Privatpersonen, an andere Initiativen abgeben können.
Ja, jetzt hätte mich zu guter Letzt noch interessiert, was denn die Schwestern jetzt sagen, jetzt wo sie das so sehen und die Arbeit vielleicht auch begutachten.
Da waren wir selber ein bisschen skeptisch, weil Bund Naturschutz, wenn auf einer Fläche ist, dann schaut es halt irgendwo schon auch ein bisschen nach Bund Naturschutz aus und ein bisschen, und es ist anders, als es die Schwestern früher gemacht haben. Und wir freuen uns wirklich unglaublich darüber, wie viel positiven Zuspruch auch wir von den Schwestern bekommen, wie viel Interesse hier für unsere Arbeit gezeigt wird und wie viel Verständnis dafür, dass wenn wir es machen, es halt ein bisschen anders wird, weil sie schon sehen, dass es der Schöpfung dient und es letztlich auch schön ist.
Ja, vielen Dank für deine Einblicke.